grüße euch erst einmal ganz herzlich. Ist ja nicht so oft, dass man abends noch einen Vortrag hier hört. Aber ich habe mir gedacht, dass das ganz gut ist, um das Thema Kreuz ein wenig auch in den Mittelpunkt unseres Lebens hineinzurücken. Ich hatte es gestern schon gesagt oder anklingen lassen. Der gute Hermann Betzel sagt zu dem Thema Ehe, geniale Konstruktion Gottes oder soziologisches Konstrukt, Folgendes: Die Ehe ist die Hochschule des Kreuzes. Dreht sich bitte näher, meine Damen. Es hat noch ein bisschen Platz. Also, da hat es noch auf der Bank, wenn man noch ein bisschen zammerrüger, oder da kann man die Heizung hinlehnen.
Da ist auch noch ein Stuhl. Aber
das wird
dann leider nicht aufgenommen.
Doch, ich mache alles hier. Kein Thema. Kein Thema. Vielleicht habt ihr noch eine Ahnung, wo es noch ein Stühlchen hat oder so? Ja. Wir machen drunter ein paar Gymnastikübungen, dann wird es schon recht. Hermann Betzel sagt, die Ehe ist die Hochschule des Kreuzes. Und da wollen wir doch, weil wir ja gerade auch in der Passionswoche uns hier mit dem Kreuz und all das Vorfeldliche befassen, wollen wir uns gerade auch unter dem Aspekt einmal diese Ehe anschauen. Ich steige einfach mal ein. Natürlich werden wir über Epheser 5 nachher die Spur auch in die richtige Richtung bekommen. Aber die Hochschule des Kreuzes, wir schauen hinein in das Buch Esther, ins erste Kapitel. Oh, und dort haben wir schon eine Geschichte, einen Ehekrach am persischen Königshof, der ungeheuer ist und der uns auch zu denken geben kann. Man hätte, wenn es damals Bunte oder irgendein anderer Sohn, so eine Familie und Königsklatsch Illustrierte gegeben hätte, da wäre das mit großen Lettern als erstes dort zu finden gewesen. Ehekrach im Hause Ahasveros. Der Xerxes wurde so genannt, Ahasveros. Und dieser König aus Persien hat ein großes Mahl gehalten über ein halbes Jahr hin. Nu, da floss der Wein, aber da sind die Spanferkel nicht mehr ausgegangen. Also, und im zweiten Halbjahr hat er gesagt, da feiern wir fröhlich weiter. Ich weiß nicht warum, aber sie haben fröhlich weiter gefeiert. Und er hat gesagt, zur Feier des Tages soll meine Frau, die Vashti, die Königin, mit einer Königskrone kommen und sich präsentieren, dass ihr alle meine Großen des Reiches sehen könnt, was ich für eine schneidige und tolle Königin mir rausgesucht habe. Gesagt, getan, er schickt einen, das heißt sogar 7 Kämmerer, schickt dieser gute Mann zur Königin Vashti und gibt ihr die Vorladung. So, liebe Königin, jetzt aber bitte anmarschieren, leg mal richtig Rouge auf, die Wimperntusche und alles, was du hast, dass wir dich in deiner Schönheit begutachten können. Ja, jetzt, was macht die Königin Vashti? Die Königin Vashti sagt, ja hallo, ich bin doch da kein Präsentationsobjekt. Ich komme nicht. Lässt das den König Ahasveros übermitteln und jetzt sind sie platt. Die Herren, die oberen Herren, ja jetzt was machen? Sie sind alle völlig verlegen. Vers 12 können wir es lesen. Königin Vashti wollte nicht kommen. Tja, was machen wir jetzt? Jetzt haben sie ein dickes Problem. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann machst du einen Arbeitskreis. Also, jetzt haben sie einen Arbeitskreis gegründet. Ich karikiere etwas. Und sie tun dieses Problem erörtern. Da will doch die Königin Vashti ihrem Gatten nicht gehorchen. Das ist ja ein Frevel. Ungeheuerlich. Und jetzt kam dieser gute Memushan auf die wunderbare Idee, ja, wir können nur eins tun, wenn wir hier nicht reagieren, dann werden wir die Frauen bald nicht mehr unterm Pantoffel haben. Dann werden wir, die laufen uns davon. Und die lachen alle über uns. Die Königin hat den König in die Tasche gesteckt. Ja, das kann überhaupt nicht sein. Sämtliche Autorität, sämtliche, wie soll ich sagen, Kräfte dieses Reiches werden dann dahin schmelzen. Also, sagt unser Memuchan, jetzt müssen wir richtig ran, der müssen wir es zeigen, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Sowas kann in dem Persischen Reich nicht durchgehen. Das lassen wir nicht durchgehen. Also, was haben sie gemacht? Königin Vashti muss abgesetzt werden und eine neue an ihrer Stelle eingesetzt werden. Und das wurde ganz groß dann über die entsprechenden Kommunikationsmittel, sprich ja, Läufer, Marathonläufer hat man sie auch damals noch nicht genannt, aber das waren solche, die sind dann von Ort zu Ort gesprungen und haben das bekannt gegeben. Ehekrach vor 2.500 Jahren. Ehekrach heute, das ist ja die Realität eigentlich, nichts Neues unter der Sonne. Und genial ist es aber, wenn man Gottes gute Ordnung dazu kennt und beherzigt, um sich dann immer wieder neu darauf einzustimmen. Okay, ich weiß, da wird es noch ein bisschen heiß. Okay. Ja, und das wollen wir heute doch miteinander betrachten. Ich habe jetzt für die das Wort Gottes noch nicht auswendig können, noch die Bibel abgezogen. Also, kriegt auch jeder noch einen kleinen Teil hier. Wollen wir doch zusammen Epheser 5 miteinander lesen. Das Schwarze sind die Buchstaben, bitte beachten. Ich lese mal Epheser 5, 21 bis 33. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Vaterbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzeln oder dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Christglieder seines Leibes. Zitat, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein, 1. Mose 2. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder, habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Wir wollen nochmal still werden, Herr Jesus, jetzt gib du Licht von oben. Amen. Ich habe gedacht, in 5 Punkten hier diese Dinge ein wenig zu entfalten. Das des Hauses Oberhaupt, des Hauses Haupt, des Hauses Herz, des Hauses Geist und des Hauses Segen. Und damit, denke ich, ist der Abend auch gut gefüllt. Wir haben natürlich hier, wenn man jetzt nochmal den Epheserbrief anschaut, Epheser 1 bis 3 und 4, haben wir theologische, biblisch-theologische Grundlagen. Und dann in 5 und 6 kommen praktische Anweisungen, unter anderem die christliche Haustafel, auch Kolosser 3, haben wir genau ähnliche Strukturen. Ja, wo Gott einfach Anweisungen gibt, wie man untereinander in der Ehe, mit den Kindern, mit den Angestellten, sprich Sklaven, sich verhalten soll. 2 kleine Vorbemerkungen möchte ich voranstellen. Manchmal entsteht ja in der Gemeinde der Eindruck, dass es nur dann, dass man nur dann eigentlich ein vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft wäre, wenn man verheiratet ist. Und das ist von der Schrift her nicht so. Paulus sagt das immer wieder und wir sehen es auch an dem Beispiel von Jeremia nicht. Der durfte gar nicht heiraten. Und andere Propheten ähnlich. Und Paulus schreibt auch, ich wollte lieber dass alle Menschen wären wie ich unverheiratet. Also es hat einen Vorteil. Ja, und das ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, oh, jetzt würfeln wir mal, soll ich oder soll ich nicht oder wie auch immer, sondern es ist einfach ein Stand, den Gott ordnet, ob verheiratet oder nicht verheiratet. Beides ist gleichwertig. Es hat nichts damit zu tun, dass der eine besser oder der andere schlechter wäre. Ja, das ist ganz wichtig. Was haben wir in Matthäus 22, 30? In der Auferstehung werden sie weder heiraten noch verheiraten. Also ist auch die Ehe als eine Schöpfungsordnung Gottes letztendlich eine Sache, die ja, geordnet ist und die einen zeitlichen Rahmen umfasst. Nämlich das, was wir hier letztendlich auch durchgehen. Und das ist ein ganz angefochtenes Gebiet, die Ehe, das Miteinander von Mann und Frau. Und wir sehen es ja heute, es ist ein gravierender Zerfall. 50% der Ehen christlicher Natur werden geschieden. Also, ja, es ist alles, nicht nur die Welt, was dort die Welt, es sind die Zahlen noch viel größer, aber auch unter Christen. Immer wieder hört man auseinandergegangen. Ich habe es jetzt erst in der Gemeinde, knapp 40, die Frau hat das Schloss ausgewechselt, weil der Liebhaber da war. Ja, und es bleibt einem die Luft weg, ja, was da alles im christlichen Lager, christlich, na gut, was sich so christlich schimpft, auch möglich ist. Eine zweite Vorbemerkung, wenn wir von Mann und Frau reden, dann ist das gemäß der Schöpfungsordnung Gottes, 1. Mose 1, 27, immer Gott schuf Mann und Frau zum Bilde. Wenn wir Facebook, was weiß ich, welche Kanäle uns anschauen, dann gibt es Wahlmöglichkeiten, 60 oder 80 Stück, was man da so propagiert, aber das ist einfach falsch. Wir haben immer Mann und Frau biologisch völlig auch klar. Der Mann definiert sich immer durch XY-Chromosomen und die Frau immer durch XX. Da kann er so viel rumpopeln und so viel rumschnipseln lassen, der Mann, wie er will. Er bleibt genetisch immer Mann. Und die Frau bleibt genetisch immer Frau. Dass es da vielleicht manche sind, die sich in ihrer Haut nicht so wohl fühlen, ist auch verständlich. Aber das muss nicht heißen, dass ich jetzt sage, oh, jetzt müssen wir Messer und Gabel herholen und der Chirurg muss schnibbeln. Dass ich meinen Körper an mein Gefühl anpasse. Warum sollte ich nicht das Gefühl auch wieder an den Körper anpassen können? Gerade in der Adoleszenz und Pubertät, ja, wo man also recht sprunghaft ist, was die Gefühlswelt angeht, da bin ich mal das und mal das, ja, und so weiter. Da sollte man sehr vorsichtig sein und ich denke, das ist ideologisch bedingt, wenn hier die Pharma- und medizinische Industrie jetzt etwas propagiert, was eigentlich völlig gegen das Wort Gottes ist. Und das sind immer ideologische Konstrukte. Wir wollen jetzt auf die biblische Version uns beschränken und hier letztendlich unsere Maßgaben auch herausholen. Des Hauses Oberhaupt. Erster Punkt. In der Bibel haben wir Ordnungen und die auch für die Ehe von Gott letztendlich gegeben sind. Und wir haben immer in der Bibel das Ordnungs- und Unterordnungsprinzip. Es ist so wie beim Silber. Wenn Silber eine Weile irgendwo liegen lässt und ist ein bisschen feucht, dann ist es schwarz. Brauchst du gar nicht wundern. Aber das ist am Wert von dem Silber jetzt nichts kaputt. Ja? Und so ist es auch mit diesem Begriff Unterordnung. Der ist ganz schwarz angelaufen. Das will man gar nicht hören. Unterordnung. Wie ist das jetzt gemeint, wenn wir es aufpolieren? 1. Korinther 15, 28 haben wir einen Begriff Hypotasso. Dieser Begriff sagt Folgendes: Wenn aber alles Gott untertan sein wird, Gott dem Vater, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, auf das Gott sei alles in allem. Der Sohn unterwirft sich dem Vater. Macht sich untertan dem Vater. Jesus ordnet sich dem Vater freiwillig unter, weil er aus Liebe das zum Vater tut. Weil der Vater das angeordnet hat. Ja? Und wenn wir jetzt das ein Stück weit für uns nutzbar machen, wenn wir wissen, dass Jesus genau das tut, sich unterzuordnen, wenn Jesus das tut, dann muss das Unterordnen nichts Negatives, sondern etwas Gutes sein, sonst würde unser Herr Jesus das nicht machen. Und weil es unser Herr Jesus macht, dass, weil er sich unterordnet, bekommt dieser Begriff wieder ein richtig aufpoliertes Wertgefüge. Wo sehen wir am meisten, am deutlichsten, dass Jesus sich dem Vater willen unterordnet? Danke dir. Ganz wichtig, Gethsemane, da ging es ja wirklich um Leben und Tod. Da ging es um alles. All in, würde man sagen. Ja? Und was macht Jesus? Vater, gibt es die Möglichkeit? Nein, dein Wille. Dreimal. Ja? Und da sehen wir ganz deutlich, er macht es freiwillig aus höheren, nicht aus eigenwilligen, sondern aus höheren Motiven, weil es der Vater anordnet und er den Vater liebt und sich hier unterordnet. Jesus tut es freiwillig und gern und dann muss es auch etwas Gutes und Positives sein. Und wir sehen auch hier gleich, da spielen die Gefühle jetzt auch gar nicht die große Rolle, sondern hier ist einfach die Tatsache, dass Gott eine Ordnung geschaffen hat und in dieser Ordnung bewegt sich Christus. 1. Korinther 11, Vers 3, dort haben wir eigentlich diese richtige Abfolge dieser Ordnung. Gott, Christus, Mann, Frau, Kinder. So ist die Ordnung Gottes, die Gott selbst gefügt und gelegt hat. Hypotasso, das griechische Verb, kommt häufig vor und heißt unterordnen, unterwerfen oder untertan sein. Die Betonung liegt auf einer geordneten Struktur. Jeder kennt seinen Platz. Nicht blinder Gehorsam, sondern freiwilliges Einfügen ist hier gefragt, um Chaos zu vermeiden. Es geht immer bei diesen Ordnungen darum, dass, wie soll ich sagen, Unordnung, die alles kaputt macht. Der Teufel macht Unordnung. Ja? Gott schafft diese Ordnungen, auch die gesellschaftlichen Gefüge. Römer 13, Gott setzt Obrigkeiten ein. Das ist eine Ordnung, ein Staatsgefüge, damit dem Chaos gewehrt wird. Ja, es ist kein Selbstzweck, sondern um uns ein angenehmes und gutes Leben auch zu gewährleisten. Also des Hauses Oberhaupt, Christus und der Vater. Dort sehen wir die Struktur, die nachher nach unten weitergegeben wird. Des Hauses Haupt. Wenn es um Menschen und Frau sein geht, ja, Mann und Frau sein geht, dann schickt uns das Neue Testament jetzt wohin? Nicht zum Metzger, auch nicht zum Psychologen, Philosophen, sondern ins Alte Testament. Guckt doch da rein. Und zwar ganz an den Anfang des Schöpfungsberichtes. Und es ist frappierend zu sehen, wenn Paulus von diesen Dingen spricht, Ordnungen, gerade im Ehebereich, Frau und Mann sein, auch in der Gemeinde, dann geht er immer auf den Schöpfungsbericht zurück. Und er merkt jetzt ja, wenn jetzt einer kommt und sagt, nein, das sind lange Zeiträume, das sind Mythen da vorne. Das sind doch nicht, wie soll ich sagen, keine absolute Wahrheit. Das sind Wahrheiten, die damals gegolten haben, aber heute nicht mehr. Ja, dann fällt das ganze Kartenhaus der biblischen Schöpfungsordnung für Mann und Frau weg. Und dann habe ich Freiheit, 60 oder wie auch immer, wie viel gendermäßige
72.
Oder wie viel?
72.
Na, es ist also, ich war ja nur ein bisschen drunter, ne? Da hat man nach oben einen Spielraum. Also, ja, aber so, ne, also das ist das, dann fällt es weg. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gerade in dogmatischen und auch in ethischen Ordnungen immer wieder den Schöpfungsbericht auch mit ins Visier bekommen. Um dann auch in Bezug zum Eheverständnis und Geschlechterverständnis, ja, uns hier die Maßgaben geben zu lassen. Der erste Grund ist die Reihenfolge der Erschaffung. warum des Hauses Haupt der Mann ist. Und zwar, der Mann wird zuerst geschaffen und ist damit in Bezug auf die Schöpfung was? Haupt. Das ist durch die Schöpfung begründet. Er ist das Haupt der Schöpfung. Woher kommt die Frau? Ganz einfach, aus der Rippe des Mannes. Die kommt aus dem Mann. Also es ist eine ganz andere Konstitution, obwohl, na gut, ne, die Frage, wo kommt das zweite X-Chromosom her, das wäre natürlich die Frage, aber das wollen wir jetzt nicht erörtern. Paulus schreibt auch im 1. Timotheus 2, warum gerade die Männer dann die Brüder auf der Kanzel stehen und lehren sollen. Wenn wir genau hineinhören, hören wir 1. Timotheus 2, 12, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre. Und warum? Dass sie sich nicht als Haupt über dem Mann stellt. Es geht ums Lehren. Ja? Es geht nicht um Kinderarbeit, Frauenarbeit und. Da gibt es ganz viele Bereiche, wo die Frauen viel besser und viel einfühlsamer und emotionaler arbeiten können als der Mann, der oft so poltrig ist. Ja? Also, deswegen hat Paulus auch hier für die Gemeindelehre viel zu sagen und auch hier ist die Gemeindelehre begründet. Und jetzt kommt die Begründung, Vers 13. Denn Adam wurde zuletzt gemacht.
Zuerst.
Danke, ja, ich will bloß gucken, ob ihr aufpasst. Ja. Also, Adam wurde zuerst gemacht und dann kommt die Eva. Das ist die Begründung. Es geht ja darum, wer zuerst geschaffen ist. Gott schafft den Mann und damit schafft er das Haupt. Und damit wird auch eine besondere Herausforderung, ja, eine besondere Verantwortung und heilige Pflicht dem Mann letztendlich gegeben. Sowohl in der Ehe, das Haupt, wie auch in der Gemeinde, Leitung oder Ältester zu sein. Dass die Aufgabe der Männer, Aufgabe der Brüder ist, brauche ich jetzt nicht weiter zu betonen, nicht, weil Männer besser wären. Ja, es gibt manche, die sagen, ja, ist klar. Ne? Sondern weil es eine heilige Verpflichtung Gottes ist für den, der zuerst geschaffen ist. Die Hauptfunktion in der Schöpfung ist eben, dass er die Verantwortung damit, weil er der Erstgeschaffene ist, übernehmen muss. Und wir sehen es auch ganz genau, diese Struktur. Wo kriegt denn Eva ihre Anweisung her? Ihr dürft nicht und ihr dürft. Natürlich von Adam. Da hat Adam sein Hauptsein, seine Priesteraufgabe übernommen. Er hat der Eva gesagt, du Eva, überall dürfen wir rumkriechen. Aber den einen Baum da lassen wir Finger weg. Weil Eva genau gesagt hat, ja, Gott hat gesagt und so weiter. Sie war ja noch gar nicht da. Also sehen wir schon bei Adam und Eva, wie Hauptsein und auch das Priesteramt, das der Mann hat, von Adam in vorzüglicher Weise ausgeführt wurde. Bei dieser ganzen, wir müssen jetzt in den Sündenfall ein bisschen reinleuchten, ja, dann sehen wir, wie alles durcheinander rutscht. Adam auf einmal ins zweite Glied tritt und die Eva die Führungsrolle übernimmt und so weiter. Und da haben wir das Chaos. Da geht es dann los. Zweiter Punkt. Die Frau wird aus dem Mann heraus geschaffen, 1. Mose 2, 22. Und das wird beschrieben, Gott baut eine Frau, baut die Frau aus der Seite des Mannes. Wir wollen jetzt nicht erörtern, warum wir dann anstatt 12 Rippen nicht nur 11 auf der einen Seite haben. Das spielt keine Rolle. Ja, man kann das gut nachweisen, indem man Mäusen generationsweise die Schwänze abschneidet. Und das liegt alles im Erbgut. Die nächste Generation kommt wieder mit Schwanz auf die Welt. Also da kann man rumschnippeln, wie man will. Und das hat Gott auch schon damals gewusst. Der Mann ist aus Erde, die Frau aus der Seite des Mannes. Aber die Frau ist aus dem Mann. Das ist das. Und deswegen ist sie eine Hilfe. Und eben dort heißt es, sie ist die Hilfe des Mannes. Jetzt müssen wir das Wort Hilfe noch ein bisschen näher erläutern. Er ist das Haupt, aber er ist abhängig von der Hilfe. Der Mann ist hilfsbedürftig. Die Frau ist, und dieser hebräische Begriff ist genau der Begriff, der auftaucht für die Hilfe Gottes für Israel. Eine umfassende Hilfe in allen Bereichen. Und das stellt die Frau dar, eine Ergänzung, die wir oft so gar nicht richtig realisieren. Der Mann ist sozusagen hilfsbedürftig. Und erst in dem Moment, wo die beiden hier sich zusammenfinden, ja, wird der Mann und die Frau ihre Erfüllung entgegengehen können. Das ist jetzt nicht gesagt, dass es auch nicht, das muss jetzt nicht, aber das ist die, wir gehen ja vom biblischen Modell der Ehe jetzt erst einmal aus. Ein drittes, und zwar die Folgen des Sündenfalles. Dort sagt Gott zur Frau, du sollst Verlangen haben nach dem Mann, aber er soll dein Herr sein. Das hebräische Wort Mashal bedeutet herrschen, befugt machen. Er bekommt die Stellung, dass er über die Frau herrsche, dass er befugt ist, eine Autorität zu sein für die Frau im Eheverhältnis. Und jetzt wurzelt dieses Hauptsein des Mannes, ja, wir merken, da kommen ein paar Komponenten zusammen, auch in der Dreieinigkeit Gottes, 1. Korinther 3,11. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christus. Daher kommt der Gedanke überhaupt auf, dass der Mann das Haupt ist. Und wir sehen immer in dieser Dreieinigkeit, ja, Vater, Sohn und Geist sind letztendlich eine Einheit. Und das wird ein Stück weit auf die Ehe und die Beziehung von Mann und Frau auch übertragen. Und diese Dreieinigkeit, wir haben ja nachher den Vergleich Christus und die Gemeinde, ja, da sehen wir schon die Bezüge auch, die hier uns gegeben sind. Und wir sehen, dass die ganze Begrifflichkeit Hauptunterordnung nicht kulturell irgendwie geprägt ist, das hat sich halt mal so ergeben, aus dem Patriarchat oder wie auch immer, sondern dass sie von der Dreieinigkeit Gottes, von der Trinität abgeleitet ist. Und deswegen können wir sie auch nicht einfach zur Seite schieben, sondern müssen diese segensreiche Ordnung für uns akzeptieren und entdecken, was heißt eigentlich Unterordnung, was heißt Hauptsein. Das sind Aspekte unserer Ebenbildlichkeit. Das gehört zur Ebenbildlichkeit Gottes. Männer und Frauen im Ebenbild geschaffen. Und dazu gehört eben das Haupt und Unterordnen, so wie Christus sich dem Haupt des Vaters unterordnet. Und dann ist Hauptsein des Mannes fest verwurzelt in dem Hauptsein Christi, in der Gemeinde. Und noch einmal Vers 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und sie lässt sich vom Leib nicht lösen. Wir schauen noch einmal auf Epheser 4, 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen zu allen Stücken hin. Wohin? Zu dem Haupt, das Christus ist. Also wir merken, dieses ganze Unterordnen hat ein einziges Ziel, auf Christus hin zu führen. Und genau das ist die Aufgabe nachher vom Mann überhaupt. Wir kommen nachher noch etwas ausführlicher darauf hin. Ja? Und so ist die Ordnung eine Beziehungsordnung, die Gott sich für diese Geschlechter, diese zwei im Zusammenspiel von Mann und Frau vorstellt. Christus leitet die Gemeinde und so soll der Mann das Haupt der Frau sein. Das ist eine heilige Pflicht, eine Führungsverantwortung zu übernehmen, den Hauspriester letztendlich darzustellen. Er kann sich nicht zurücklehnen und sagen, oh, das lassen wir andere über, ja, sondern auch dieser Hauspriester hat die heilige Aufgabe, seine Familie mit dem Wort Gottes ein Stück weit bekannt und zu machen und auch zu führen. Es kann so aussehen, wir haben innerhalb von 3 und 4 Jahren zu Hause einmal mit den Kindern das gesamte Alte und Neue Testament gelesen. Huff. Ja, war manchmal umkämpft, aber wir haben es gemacht und da kamen dann 1. Mose, 2. Mose, all diese ganzen genderaffinen Dinge da zum Tragen. Ja, was macht denn der Lot da? Was sind das für Leute da um sein Haus rum und. Da gibt es also, was ist mit der Dina los? Und dann hauen die da auf die, über die Stränge. Alles solche Sachen, das hat man ganz zwanglos dann einfach beim Bibellesen erklären können und die Kinder haben jetzt nicht gesagt, so jetzt machen wir mal wieder nicht, wie es bei mir war, so kommt man alle in die Stube, jetzt machen wir heute mal Sexualkunde. Was wollt ihr denn wissen? Ja, und so, das ist ja, ist ein bisschen künstlich herbeigeführt. Ein drittes, des Hauses Herz. Jetzt die Unterordnung der Frau. Das ist ja für viele ein rotes Tuch, ja, muss man ja ehrlich sagen. Heißt hier, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. kann man gleich sagen, aha, fein. Der Mann soll sich bei der Frau unterordnen und die Frau dem Mann, naja, also, dann ist doch alles im grünen Bereich. Dann ist doch alles vom Tisch. Ja, Epheser 4, Vers 15 müssen wir hier noch schnell dazu nehmen. In der Gemeinde ordnen wir uns unter das Haupt Christi. Und jetzt heißt es, natürlich in der Rangfolge ordnet sich einer dem anderen unter. Aber diese Hierarchie, die Gott aufstellt in der Ordnungsfrage, bleibt nach wie vor bestehen. Es ist immer ein Miteinander unterordnen, aber es gibt verschiedene Aufgaben. Es geht nie, das muss ich hier ganz deutlich betonen, um Wertigkeit. Ja, wenn einer denkt, dann naja, guck mal runter, Schuhputz, also da muss ich auch noch, und da ist noch ein Krümel, den muss ich wegmachen. Das nie, sondern die Würde und die Wertigkeit ist immer gleich. Es sind verschiedene Aufgaben.
Das ist ja auch ein Schutz für die Frau.
Und ich sage ja, verschiedene Aufgaben und aufgrund der physischen und psychischen Eigenschaften der Frau einfach auch eine Schutzfunktion, die der Frau zukommt. Wenn natürlich jetzt die Männer im Krieg waren, dann kann man schlecht sagen, es ist kein Mann da, der da oben hinsteht, das gehen wir halt wieder heim. Sondern dann müssen die Frauen einfach auch in diese ihnen eigentlich nicht zugedachten Aufgaben hineingehen und sie übernehmen, treten aber dann wieder zurück, sobald hier die Männer wieder auf dem Plan sind. Ja? Also das wollte ich nur einfach mal noch dazu sagen.
Der Alfred Thelen aus der Schweiz hat hier immer Freizeichen gehört und er war Missionar in Brasilien. Er sagt, ja, die meisten Missionare, die in der Mission sind, die meisten Frauen.
Und ich habe jetzt von Paraguay gehört, der Stefan Felber hat dort erzählt, da sind die Frauen wohl diejenigen, die sagen, so Gott sei Dank. Ja, also man sieht andere Kulturen, aber jetzt von der eigentlichen Schöpfungsordnung her ist es eigentlich anders. Die Männer haben Führung zu übernehmen. Und heute ist es ja oft so, die Frauen, die ja sich unterordnen sollen wollen, das nicht richtig nachvollziehen können. Auch nachher auf die Kinder hingesehen, ja, dieses Kapitel ordnet ja eigentlich alle, ja, Ordnungsfragen. Die Frage auch mit den Kindern, die Frage mit den Arbeitgebern, den Sklaven und so weiter. Gut, heute haben wir keine Sklaven mehr, dann würde ich sagen Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Ja. Aber immer haben wir das, dass wir der höher gestellten Ordnung letztendlich Gehorsam schulden. Und der Teufel dreht alles geschickt herum. Ihr Kinder, nee, ihr Eltern gehorcht euren Kindern, so ist das im Kindergarten. Ja, eine bedürfnisorientierte Erziehung in der Kita und du wirst die Kinder nachher, was soll ich sagen, auf der Couch des Psychiaters wiederfinden, in der Regel. 30% laut IHK der Schulabgänger sind nicht ausbildungsfähig. Ja, ich habe auch gedacht, höre ich richtig, aber ich habe richtig gehört. Ja, das hat seine Gründe. Und auch der Begriff Gehorsam ist ja völlig diskreditiert. Ja, der in einer wunderbaren Einordnung eben auch da ist. Und Gehorsam, wenn ich das nicht aus Liebe mache, so wie es Christus dem Vater gegenüber gemacht hat, ja, dann wird es immer ein Verbiegen und ein krampfartiges. Und so ist es auch, ja, Paulus konkretisiert das eben, da soll sich die Frau dem Manne unterordnen. In der Familie sollen sich die Kinder den Eltern unterordnen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben ein besonderes Einordnungsverhältnis, ja. Also, das heißt also, diese Ordnungen, die aufgestellt sind, die sind gut und richtig. Und jetzt Epheser 5, 21, jetzt heißt es da, wir wollen da nochmal schnell reinschauen, 5, 21, ja, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Also, wenn die Furcht Christi nicht da ist, dann wird es immer ein bisschen schwierig und holprig. Ja, deswegen ist, und aber deswegen ist diese Eheordnung nicht unbedingt nur für Christen, sondern auch für Nichtchristen, die sich daran halten, sie haben einen Segen davon. Und jetzt heißt es im nächsten, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Das heißt also, die Referenzgröße der Frau ist immer Christus. Und weil der Mann letztendlich ihr gegeben ist, ist der Mann die nächste Referenzgröße, die hier für die Frau gegeben ist. Die heutige Zeit sieht dann,
dass die Frau sich durch den Mann Christus unterordnet.
Ja.
Indem sie den Mann anerkennt als eine Autorität.
Genau.
Als eine Autorität.
Ja. Das ist,
da kommt dann natürlich immer die Frage, von wenn der nicht Gott untertan ist und Christus untertan ist.
Dann ist trotzdem ein Segen darauf, wenn sie es tut.
Das ist schwierig.
Ich weiß, dass das zu vermitteln, es ist ähnlich, wenn du sagst, ehre deine Eltern. Und dann hat man vielleicht im Hinterkopf, aua, was soll ich ehren, was die mir angetan haben. Ja, ich habe schon in der Seelsorge gehabt, da sagte ich, ich kann das Vaterunser nicht beten. Ja, warum? Ja, wenn ich an meinen Vater denke, da kriege ich den Begriff Vater nicht über die Lippen. Ja, so sehr gibt es hier Auswirkungen. Und auch die Kinder, ja, der Gehorsam der Kinder gegenüber den Eltern ist ja letztendlich nichts als eine Vorstufe dessen, dass sie sich nachher Jesus im Gehorsam unterordnen. Wenn sie es hier nicht lernen, dann sind sie immer bloß bei Jesus noch am Rummeckern. Oh, muss ich, soll ich, ja, habe ich keine Lust und was weiß ich alles. Dann ist das Ich so stark und das, ja, sie sollen letztendlich ihren Willen unterordnen lernen unter Christus. Und das ist kein patriarchalisches Weltbild, sondern wenn wir das uns anschauen, dann können wir nur sagen, dass es mit Sinn und Maß von Gott eingerichtet ist. Es ist auch nicht repressiv. Ja, es ist immer dann auch die Frage, ja, sollen wir ein bisschen das Fenster aufmachen? Ja, oder einfach mal kippen. Wenn dieses Prinzip der Unterordnung missbraucht wird, und das macht das Ganze so furchtbar menschlich und gefährlich. Ich habe vielfach auch jetzt ganz entsetzt, einer Gemeinde, einer sagte, ja, meine Frau darf den Postel nicht aufmachen. Hui, wieso? Ja, sie hat sich unterzuordnen. Die Frau darf den Postler, einem Fremden, nicht aufmachen, weil sie sich unterzuordnen hat. Das wäre Aufgabe des Mannes. Da blieb mal so wirklich Luft weg. Ja. Also man sieht, wie auch das in eine überzogene falsche Richtung hineingepresst wird. Und das ist oft auch völlig verdreht worden, das Paschatum des Mannes, und die Frau hat nur am Herd zu stehen. Kann ich gar nicht so sehen. Wenn der Mann nachher, wir kommen ja nachher noch drauf, der Mann liebe seine Frau, ja, die Unterordnung ist also kein Freibrief für Missbrauch im sexuellen oder wie auch immer, in welchen Strukturen gearteten Dinge, dass sie also nur zu Hause zu sitzen hat und die Kinder dann zu hüten. Das ist auf keinen Fall Unterordnung und das geht auch nicht. Das entwürdigt die Frau in ihrem Bestreben, ihrem Mann letztendlich sich unterzuordnen. Was ist, ich habe Beispiele aus der Mission gelesen, Frau wird gläubig im muslimischen Haushalt und der Mann prügelt sie regelmäßig durch. Und sie sagt, ich bleibe hier um Christi willen. Boah. Ich denke, das ist eine Entscheidung, die schwer ist, aber die durchaus biblisch begründet ist. Ja.
Darf ich auch mal ein Zeugnis zu geben?
Ja, bitte.
Wir hatten einen Leiter hier in den 70er, 80er Jahren, Bruder Becker, war katholisch. Der hatte einen Tante-Emma-Laden in Karlsruhe und gegenüber wurde eine Frau mit einem Trinker verheiratet. Oder wegen mir durchgeprügelt.
Ja.
Diese Frau war gläubig, hat irgendeine Beziehung hier zur Rettungsarche gehabt und hat den Bäckers im Laden immer den Arschboden gebracht haben, was selber exakt wie heute, nur damals. Es kam dann ein Tag, wo der Karl Becker krank im Hinterzimmer lag, ja, und sagte zu seiner Frau, soll die wegjagen. Diese Frau, die kam dann immer und wollte den Alkohol, ja, bringen. Aber, mhm, an dem Tag, weil er so schwach war, sagte er, was hat sie denn wieder gebracht? Und dann las er den Archibon zum ersten Mal und das war der Anfang für seinen Glauben. Und diese Frau blieb in ihren Verhältnissen um des Glaubens willen, als sie gestorben war, da kam der Mann zum Glauben.
Ja, es ist Geheimnis, ja. Und Paulus spricht auch von einem Geheimnis. Wir kommen gleich noch drauf. Wollten wir ein kleines Liedchen singen? Wir haben gesehen, es geht also nicht um Wertigkeit, sondern immer in dieser Beziehungsordnung zu unterschiedlichen Aufgaben. Die Elisabeth Elliot schreibt in ihrem Büchlein Mann sein, Frau sein oder Frau sein, Mann sein. Eine junge Frau erzählte mir, wie sehr sie darüber verärgert war, dass sie sich ihrem Mann unterordnen sollte. Sie dachte vor allem, dass diese Ansicht für die Frau erniedrigend sei. Sich unterzuordnen hieß ihrer Meinung nach weniger wert zu sein. Als sie dann die Herrschaft Christi in ihrem Leben anerkannte, begriff sie schließlich, dass Unterordnung unter ihrem Ehemann einer der Untertitel dieser Herrschaft Christi war. Sie hatte keine Schwierigkeiten mehr, sich unterzuordnen, nachdem sie ihr Leben grundsätzlich unter die Herrschaft Jesu stellte. Warum soll die Frau ihrem Mann unterordnen? Wir bündeln noch einmal. Weil sie wie dem Herrn Unterordnung hier gegenüber ihrem Mann, dem Haupt, ja, nicht schuldig, aber aufgefordert ist.
Thomas?
Ja.
In der NEV hat der Karl-Heinz von Heiden das folgendermaßen übersetzt. Mhm. Frauen, unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Das haben wir zusammen übersetzt so und überlegt, weil das Wort unterordnen hat einen negativen Beigeschmack.
Deswegen, ja.
Deswegen hat er das hier mit unterstellt, was hier gemeint ist eigentlich.
Das ist unterordnen, einordnen, runterbleiben.
Das vom Griechen her passt das genau hin.
Ja, also ich weiß, man scheut sich, diese Dinge so deutlich zu sagen und möchte gerne immer das ein bisschen glätten, aber das biblische Wort ist einfach hier deutlich. Ein freiwilliges Unterordnen, weil Christus ja auch die Gemeinde in Autorität leitet, beschützt, behütet und sein Leben hingibt. Das ist der Schlüssel für das Einordnen. Und jetzt kommt der Schlüssel, das Herz, der Geist des Hauses, ein vierter Punkt. Was bedeutet das? Der Mann soll, ja, können wir fast sagen, der Chef sein. Christus ist der Chef, nennen wir es mal, bleiben wir bei dem Jargon, der Gemeinde. Jetzt, was drückt das aus? Hier ist von einem Kopf, von einem Oberhaupt die Rede und damit ist der Gedanke der Autorität und Machtausübung klar gegeben. Der Mann hat also tatsächlich die Aufgabe, in gewisser Weise hier Führungs- und Leitungsverantwortung zu übernehmen. Er soll auf Christus blicken, um die Initiative ergreifen zu können. Der Mann als das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Wie hat Christus die Gemeinde letztendlich geführt? Da sind wir ja jetzt gerade in der Passionswoche dran. Er hat sein Leben hingegeben, nicht um seinen Leib zu retten, sondern um uns zu erlösen. Das ist das Entscheidende. Hingabe seines Lebens. Matthäus 20, 28. Des Menschen Sohn kam nicht, um sich bedienen zu lassen, sondern um sein Leben als Lösegeld zu geben. Und das ist das Ehemodell, an dem sich der Mann, nicht die Frau, der Mann jetzt zu orientieren hat, auszurichten hat. Daran muss er Maß nehmen, wenn er Haupt sein will, wenn er Leitungsführungsaufgaben übernehmen möchte und muss, weil in der Ehe das so angeordnet ist. Und dann soll er auf den blicken, auf Christus, der ihm hier letztendlich die entscheidende Hilfe gibt, um diese Führungsaufgaben Verantwortung in dieser Qualität, die gleich gefordert wird, auch tun zu können. Hauptsein bedeutet, dass er auf den schaut, der das für die Gemeinde realisiert hat. Schutz und Fürsorge haben wir heute Morgen oder gestern noch gehabt, wie Jesus seine Jünger beschützt. Die nicht, ich, lass die gehen. Das war seine Aufgabe und das hat ihn aber auch das Leben gekostet. Verantwortung für Frau und Kinder zu übernehmen. Er muss darauf achten, dass er den Rat der Frau ernst nimmt. Kochlovius, der Joachim, sagt immer wieder, Gott redet zum Mann über die Frau. Weil dieses Dreigestirn ist, ja? Mann, Frau, Gott. Und über die zur Frau redet Gott auch über den Mann. Also das ist ein Geheimnis. Ja, und deswegen soll der Mann auch den Rat der Frau ernst nehmen, weil sie seine Zerstörerin ist, oder? Gehilfin, natürlich. Weil dann natürlich sie ist die Gehilfin. In allen Entscheidungen sollte man miteinander kommunizieren, die wichtig sind. Es geht nicht darum, kaufe ich die Butter beim Lidl oder Aldi. Ich denke, da hat man Freiheit. Ja, da brauche ich nicht meine Frau fragen. Ja, da kaufe ich da, wo es billiger ist oder wo es gut ist. Also, ja, aber die Dinge, die also die Familie angehen, die sind doch in dieser Zweisamkeit zu entscheiden. Der Missionar Paul Washer bringt es auf den Punkt, ich zitiere, Führung bedeutet nicht, dass ich der Herr meiner Frau bin und ein Diktator. Es bedeutet, dass ich die biblische Autorität bin. Stellt euch vor, ich muss eine große Entscheidung treffen, zum Beispiel umziehen an einen Ort, anderes Land. Wichtige Entscheidung natürlich. Treffe ich als Haupt des Hauses einfach diese Entscheidung? Jetzt gehen wir fertig, der Herr hat mir gezeigt, so, und die Frau ziehe ich im Bindel hinterher. Nein, ich bete darüber. Ich bespreche es mit meiner Frau zusammen. Und in dem Moment, wo sie eins darüber sind, wenn auch die Frau das erkennt, dann ist auch das ja der Weg, der zu gehen ist. Beispiel, ich hatte 2003 in Bielefeld als Lehrer dort neu anfangen wollen. Wir haben alles tipptopp schon erledigt gehabt, Vertrag war unterschrieben. Ich hatte in der Schule noch nicht gekündigt, die Kinder waren instruiert, die Sachen waren schon arrangiert zu Hause. Und dann waren wir nochmal in Bielefeld und haben nach einem Haus geguckt und war tote Hose. Nur Pachtland, da haben wir gesagt, nee, da müssen wir richtig kaufen. Und waren dann nochmal in der Schule und dann hieß es nur, ja, also ich werde ein Klassenlehrer mit 2 Stunden in der 9. Klasse mit Bio. Und dann waren wir draußen und dann sagt meine Renate, du Thomas, ich glaube, das ist nicht unser Weg. Oh, und ich denke, jetzt schlägt es 13 und das ist alles in die Wege geleitet. Und dann kriege ich am anderen Tag und in der nächsten Woche immer wieder dieses Wort, Offenbarung 2, Vers 7, fürchte dich nicht, was du leiden wirst. Und mir war klar, das ist nicht der Weg. Wir müssen hier bleiben. Und genau das war richtig. Haben sich dann in Bremen die Türen auf einmal schlagartig, die also zubetoniert waren, aufgetan. Und dann wussten wir, das ist jetzt der Weg, noch einmal in Bremen gewisse Aufgaben anzugreifen. Noch ein Ergänzungsstudium zu machen. Auf einmal war ich im Betriebsrat. Bin immer mit einer Stimme Mehrheit noch reingerutscht in diese Gremien. Ich wusste ganz genau, dass der Herr dann da das getan hat. Aber so haben wir es erlebt. Auch dann hier hoch zu nach Bremen und so weiter. Also es ist ganz wichtig.
Ja, wo warst du? Warst du dann noch nicht in Bremen?
Doch, ja. Aber wie wir nach Bremen sind, das war ja auch ein Schwabgott, nicht aus dem Haus. Also aus dem Ländle, ja. Aber das war einfach dann so geführt. Und deswegen kann ich auch immer sagen, das sind Ausländer auf allerhöchsten Befehl in Bremen. Also da sind wir gut aufgestellt dann. Ja?
Seit wann warst du in der christlichen Schule dann?
88. Juli 88, ja. Okay. Ja. Also, dann muss bei uns was Glocken schrillen. Bei mir. Wenn die Frauen ganz, ganz anders ticken und es nicht so sehen, ja, wie wir sind. Was ist dann, wenn die Frau Nein sagt und die Entscheidung muss getroffen werden. Dann hat der Mann die ganze Verantwortung zu tragen. Ja, nicht, dass ihr denkt, das ist immer eitel Freude, sondern dann ist der Mann in dieser ganzen Sache voll in der letzten Verantwortung vor Gott. Und deswegen hat Gott auch die Männer in die Verantwortung hineingestellt, weil sie das tragen müssen. Das ist von Gott aufgelegt. Und jetzt kann man natürlich sich ausdenken, die Frauen sollten sich natürlich hinter ihre Männer stellen. Ja, aber es gibt auch Punkte, wo das nicht gegeben ist. Jetzt, was ist diese Triebkraft des Mannes? Wenn wir gesehen haben, nicht Despotismus und Tyrannei. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Jetzt kommt der Schlüssel und hat sich selbst hingegeben. Christus hat zwar ganz deutlich gesagt, Leute, da geht's lang, da muss ich hin. Aber er hat um der Liebe zu seinen Leuten willen das alles auf sich genommen. Und das ist der Schlüssel zum, wie soll ich sagen, Herzen der Frau. Wenn die Frau sieht, der Mann gibt sich mit allem, was er hat, stellt sich ihr zur Verfügung, schützt sie, leitet sie und will sie führen, wie Christus sich einordnet und unterordnet. Ja, ihr merkt, da gibt es keinen Raum für Despotismus und hier auch Sexualobjekt in allen Schattierungen oder was weiß ich alles, was da so ist, nicht? Was heute so propagiert wird. Deswegen heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, diese Anordnung. Und jetzt sagt Jesus ja selber, Johannes 15, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und die Frau ist noch etwas mehr als ein Freund. Ja, sie ist letztendlich mit ihm zusammen. Kommt nachher im Hebräischen nochmal dazu, das ist so ein richtiger Kontaktschreiber. Ja. Also heißt es, der Mann opfert sich selber auf, wie Christus. Und wenn die Frauen das sehen, merken, dann denke ich, ist dieses Einordnen und Unterordnen auch nicht mehr das große Du musst jetzt, sondern dann machen sie es freiwillig, weil sie sehen, dass das von dem Mann aus Liebe heraus geschieht. Liebe ist jetzt hier nicht die Gefühlsaufwallung. Ja, und wir haben ja hier genügend Ehepaare auch, nicht? Das wird man nach einiger Zeit oder kühlt das Ding so ein bisschen down. aber dann entwickelt sich die eigentliche, nicht die Philia, wo man gesagt hat, oh, sieht die toll aus und was kann die kochen und was bringt denn die mit und heidenei, was ist das alles für ein Fundsmädle. Ja? Die Qualitäten treten dann in den Hintergrund. Auf einmal sieht man dann, ah nein, die steht ja immer erst um 10 Uhr aus dem Bett auf. Und die kann nicht richtig sauber machen. und was? Ja, also wo man dann denkt, ja, also ja, da kriegt man auf einmal Sachen mit, nach einer Weile, wo man denkt, ah, das hast du am Anfang nie gesehen. Und jetzt, das ist die Philia, die ihre in der Zuneigung zum anderen nur das sieht, was sie, ah, jetzt saugen wir das alles auf. Genau das ist das, was sie haben will. Die Agape, die dann der Philia folgen muss, ist ganz anders. Sie kommt nicht aus dem Gefühl heraus, sondern aus dem Willen. Ich will meiner Frau Gutes tun. Ich will sie lieben. Ich will sie ehren. Das ist die Agape. Und das sehen wir ja bei Jesus. Der hätte doch alle diese Scharlatane, die alle weggesprungen sind, alle, heißt, haben ihn verlassen. Und erst tönen sie groß und Petrus, ha, Hallihallo und so weiter, ja. Alle sind sie weggesprungen. Und Jesus bleibt bei ihnen, weil er sie um ihrer selbst willen liebt. Und es gibt in der Ehe, ich bin einmal in Soltau gewesen mit der Schulklasse und da haben wir schon so Vergnügungspark hier, Europark und so weiter. Und die haben die größte Holzachterbahn der Welt. Wow, da guckst du aber richtig auf. Und da standen wir so in einer Weile Entfernung und da haben die gerade so eine Lore hochgezogen, ganz oben, und dann fährt die da oben rum Und dann geht es richtig runter. Wuff, und in den Looping rein. Und dann ein schräger Looping und alles. Also das hier denkst, hoffentlich haut es doch keinen raus. Und dann habe ich gesagt, ihr lieben Leute, seht ihr das? Genau so ist das in der Ehe auch. Erst bist du oben, High Level, und dann geht es aber in die Kurven hinein, und so, dass du schier aus der Lore raushagelst. Und ich gesagt, wenn du da nicht festhebst, dann bist du verloren. Und genau so ist es doch auch in der Ehe. Ja, und der Mann hält in der Lore die Frau fest, bis der Tod scheidet. Das ist die Agenda. Es gibt natürlich auch Pfarrer, die sagen, oh, bist die Liebe, was weiß ich, irgendwelchen Düdelzeugs, ja.
Aber wie es gut geht.
Ja, ja, wie es gut geht und so weiter, das ist ja dummes Zeug. Gott sagt, bis der Tod scheidet. Und in guten, die wollen wir alle, die guten Tage. Und auch in unguten, in schlechten Tagen. Und das sind wir immer sehr, wie soll ich sagen, knickrig dabei. Gell? Also, diese Agape, die nur ein Ziel hat, die Frau heilig vor Gott darzustellen, so sie es denn zulässt. Es gibt auch Frauen, die eben nicht gläubig sind, aber das ist ein anderes Thema jetzt. Wir gehen immer von den Zweien aus, die mit Christus gehen. Die Frau heilig darzustellen, dass er auch nach der geistlichen Ausrichtung guckt, die Frau trägt im Gebet, dafür verantwortlich ist, kriegt meine Frau auch geistliche, gute Nahrung. Eine Joyce Meyer kann ich nur ganz unbedingt empfehlen. Ja, und so weiter. Also, dass hier auch eine gute geistliche Fundierung der Frau gegeben wird. Und natürlich ist die Frau selber verantwortlich. Aber dass der Mann ihr ein Stück weit auf diesem Weg eine Hilfe ist, im geistlichen Bereich. Er reinigt sie durch das Wasserbad im Wort. Christus gibt sich hin, so wie unser Heiland die Gemeinde erlöst hat, um sie zu heiligen, zu reinigen und herauszuholen. Und dann können wir uns noch einmal an Epheser 1,7 erinnern, erlöst durch sein Blut. Da hat es wenig Spielraum für Vorhaltungen, Nachtragen, Schuld aufwiegen und auflisten. Machen wir Strichliste. Ja. Flecken und Runzeln, wir sind wahrscheinlich schon lang über 490 Mal raus. Ja, die ist eine ominöse Zahl. Also, auch nicht kleine Spitzen dagegen setzen, das machen wir ja gern. Ja, und sondern reinigend, vergebend, einen heiligen Blick mit den Augen Jesu die eigene Frau sehen. Und seine Frau, man möchte sie ja mit in den Himmel bringen. Das ist das große Ziel. Ja. Und so Frau und Kinder, dass sie alle einmal vor dem Thron Gottes erscheinen können. Noch eine doppelte Ermahnung. Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Vers 28, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihre eigenen Leiber. Seht ihr, diese, wie soll ich sagen, Unterfutterung der Liebe wird immer stärker. Es gibt kaum einen, der seinen eigenen Leib nicht liebt. Ja, habe ich selbst ganz selten gesehen. Und genau so sollen wir auch die Frau lieben. Warum? Weil der Mann jetzt vor einem Spiegel steht. Das ist ganz seltsam. Weil sie beide eins sind. Echad heißt es im Hebräischen. Und das ist letztendlich das Zusammenfügen der Dreieinigkeit. Man könnte sagen, das geht nicht nur ums Körperliche, sondern vor allen Dingen auch ums Geistliche. Da mag vielleicht eine, wie soll ich sagen, unterschiedliche IQ-Anlage da sein, ja, unterschiedliches Wesen, aber dass die Frau hier, dass sie eins sind und dieses Echad wird ja im Sinne von Gott als untrennbar, unscheidbar gesehen. Deshalb kann die Ehe auch nicht geschieden werden, weil sie nämlich das Bild Christus und die Gemeinde, und da geht nichts auseinander. Ja, geht nicht. Der Begriff bedeutet so viel hier, wie Kontaktkleber. Und wer schon mal zwei Blätter so richtig zusammengeklebt hat und zusammengeleimt hat, fest wurde es und nach versucht, das Ding mal auseinanderzureißen, da bleiben nur Trümmer. Und genau das bleibt übrig, wenn dann Kinder da sind und auch die Eheleute, ja, es ist ein Zerreißen dieser Zweisamkeit, wenn hier einer ausschert oder wenn gar hier jemand sagt, ich will nicht mehr. Man kann aber jemanden, der nicht will, ich habe das selber in der Familie erlebt, jetzt bei uns vor Jahren, kann man nicht halten. Wenn einer partout, wenn sie Muslima wird dann, und sie partout gehen will, dann haben die Brüder alle gesagt, dann lass sie in Frieden ziehen. Ja, aber sie wollte weg, das ist das. Ja. Und da kann man dann auch, das ist ganz notvoll dann. Hier steht der Begriff und als fünftes noch des Hauses Segen, Mega Mysterion, Vers 32. Mega ist millionenfach, Mysterion ist Geheimnis. Also Christus und die Gemeinde und die Ehe, das ist ein Riesengeheimnis. Und wird uns doch entschlüsselt, wenn Paulus das sagt, die Ehe, ein Riesengeheimnis, dann schauen wir Christus und die Gemeinde an, wie brüchig und wie unvollkommen und wie klebrig das manchmal ausschaut. Schauen wir in die Rettungsarche, ja, lauter Hinkende und lauter Leute, die schwach und sind. Aber Jesus möchte mit diesen schwachen Leuten, mit diesen, die ihm, Herr, wir bleiben an dir, wir lassen dich nicht, du segnest uns denn, möchte er sein Reich bauen. Mit nichts anderem als nicht. Paulus ist extra 2. Korinther 12, wir kennen alle die Geschichte. Ja, nimm mir doch das weg. Nein, es bleibt, lass dir an meiner Gnade genügen. Und das ist das Geheimnis. Christus wird in diesem Geheimnis groß. Und wenn wir am Ende schauen werden, der eine den anderen in den Himmel gebracht hat, dann wird uns unser Herr Jesus auch zeigen, welche Segensspuren durch dick und dünn, wo man durchgegangen ist, am Ende er gemacht hat, nicht wir. Sondern weil wir gesagt haben, Herr, du musst uns hindurchführen, wir haben sonst keine Chance. Es ist ein lebenslanger Prozess, ein lebenslanger Bund, in das Bild Christi letztendlich hineingestaltet zu werden und noch einmal wahrhaftig heranwachsen in der Liebe, in allen Stücken zu Christus hin. Also das ist das große Ziel und es ist ja eine wichtige Sache, dass die Frau dem Mann und der Mann der Frau zu dieser Vervollkommnung, nicht im Sinne des humanistischen Selbstfindens und selbstveredeln, sondern im Sinne von, wir wollen einander Handreichungen tun, dass wir in den Himmel kommen. Und dann ist diese ja, Eheordnung ein großes Geheimnis und eine geniale Konstruktion Gottes, eine geniale Ordnung, wenn wir das uns so vergegenwärtigen. Zur Verherrlichung unseres lieben Herrn Jesus. Jetzt mache ich Schluss.